Wir kommen jetzt zur Schriftlesung. Ich möchte das vorlesen. Wie gesagt, der erste Johannesbrief 1:1-10 und 2:1-11. Was von Anfang an war und was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Liebe und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nichts gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Christ, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Soweit das Wort Gottes. Martin Luther hat einmal gesagt, nicht Christus, wie er auf dem See wandelt, sondern seinen gewöhnlichen Wandel sollen wir hier unserer Berufung gemäß nachahmen. Ich fand diesen Satz so schön, deshalb lese ich ihn nochmal vor. Nicht Christus, wie er auf dem See wandelt, sondern seinen gewöhnlichen Wandel sollen wir hier unserer Berufung gemäß nachahmen. Johannes fängt seinen Brief also damit an, dass er als jemand, der in dieser Zeit gelebt hat, bezeugen kann, dass Jesus Christus als der menschgewordene Sohn Gottes unter ihnen war und sie ihn sozusagen mit allen Sinnen erfassen konnten. Sie konnten ihn sehen, sie konnten ihn hören, sie konnten ihn angreifen. Wir werden auch in diesen Zustand übergehen, wenn wir vom Glauben ins Sehen übergehen werden. Das wird herrlich werden. Wir freuen uns drauf, wenn wir unseren Heiland mit unseren eigenen Augen sehen werden. Im ersten Vers haben wir gelesen, was von Anfang an war. Da geht es aber nicht in dem Text nicht darum, wie es zum Beispiel im ersten Mose, im ersten Johannes steht, nicht im ersten Johannes, sondern im Johannesevangelium, Verse 1,1, die ihr alle kennt. Da geht es also nicht vom gesamten Anbeginn der Schöpfung an, sondern darum, dass Johannes von den Anfängen der Verkündigung des Evangeliums spricht. Er war sozusagen einer der apostolischen Augenzeugen. Daher konnte er sagen, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben, was wir mit unseren Händen betastet haben. Die Botschaft des Johannes gründet sich also fest auf historische, bezeugte Tatsachen. Das sind keine Fiktionen, das sind Tatsachen. Das sind Tatsachenberichte, die hundertfach bezeugt werden konnten. Und das ist schön. Der Leugner der Antichristen von der Menschwerdung Jesu konnte er also diese Erfahrungen der Augenzeugen gegenüberstellen. Er konnte das denen gegenüberstellen. Er konnte sagen, aber ihr habt ihn doch gesehen, ihr habt ihn doch gehört, er war doch unter euch, ihr konntet ihn auch angreifen. Weiter lesen wir dann auch vom Wort des Lebens, was auch als Botschaft des Lebens verstanden werden kann. Und das ist die Botschaft über Gottes Sohn, der das Leben ist. Jesus ist das Leben. Das Leben Jesus Christus, das erschienen ist, das ewig ist, das beim Vater war und zu den Menschen kam. Er schrieb diesen Brief an bekehrte Christen, dass die Leser dieses Briefes mit ihnen als Apostel Gemeinschaft haben. Diese Gemeinschaft bedeutet zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das ist eine Einheit. Diese Gemeinschaft wurzelt praktisch darin, dass sie im Licht wandelten. Sie wandelten im Licht. Wir kommen dann später noch drauf im Vers 7. Johannes wollte also die Leser darin stärken, dass sie den Ausführungen der Antichristen standhalten, die die Menschwerdung Christi leugneten. Sie haben das geleugnet. Das ist nicht wahr, dass Jesus auch Mensch wurde und viele damit verführen wollten. Dadurch wollte Johannes sein Umfeld bestärken. In Vers 4 lesen wir, unterschreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Unsere Freude sei vollkommen. Wann wird unsere Freude vollkommen sein? Wenn wir den Herrn sehen. Diese ähnelt der Aussage in seinem dritten Brief, wo es heißt, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Wenn diese also die Gemeinschaft mit ihnen, mit Gott beibehalten, so wird keiner glücklicher sein als Johannes selber. Die Apostel hielten aber diese wunderbare Botschaft nicht geheim. Und das sollten wir auch nicht tun. Wir haben ja vorhin über die Evangelisation gesprochen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir unsere Nachbarn darauf ansprechen sollen, Freunde, Verwandte, Bekannte und dergleichen. Also noch einmal der Hinweis, Evangelisation. Es ist ganz, ganz wichtig, den Menschen das Evangelium nahezubringen, damit sie nicht verloren gehen. Paulus fährt in den Versen 1 bis 5 dann fort mit den Gedanken der Gemeinschaft, sowohl untereinander als auch mit Gott. Die Grundgedanken der Gemeinschaft sind von großem praktischen Wert für das Alltagsleben der Christen, also von uns. Diese können dadurch die Echtheit ihrer eigenen Verbundenheit mit Gott feststellen, dabei erkennen, wie weit sie mit Gott in Gemeinschaft leben, beziehungsweise ob sie ihn überhaupt kennen. Im Vers 5 lasen wir, dass Johannes durch seine Gemeinschaft mit Jesus die Botschaft von ihm gehört hat und diese praktisch authentisch wiedergeben konnte. Er hat ihn leibhaftig gesehen, er war mit ihnen. Johannes als Augenzeuge hat sicher viel mehr von Jesus gehört, als er in diesem Brief niedergeschrieben hat. Aber wir können das ja zum Beispiel im Johannes-Evangelium nachlesen, zum Beispiel in den Versen 12, 25 und dergleichen. Da steht ganz, ganz viel mehr drin, was er niedergeschrieben hat. Der Inhalt dieser Botschaft lautet, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Wir kommen zu den Versen 6 bis 10. Weil Gott Licht ist, kann ein Christ nicht in richtiger Gemeinschaft mit ihm sein, wenn er bewusst in der Finsternis lebt, wenn er bewusst Sünde tut. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wir haben das vorhin in der Bibel gelesen. Ein Christ, der also behauptet, mit Gott, der Licht ist, verbunden zu sein, ihm aber nicht gehorcht, indem er in der Finsternis wandelt, der lügt. 10-mal gebraucht Johannes in seinen Schriften das Wort Finsternis für Sünde. 10-mal. Beispiel Johannes 1, der Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis und das Licht hat es nicht ergriffen, beispielsweise. Im Vers 7 haben wir gelesen, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, sowohl mit dem Vater als auch wir hier als Geschwister. Dabei geht es nicht unbedingt um die Verbundenheit mit anderen Christen, sondern einzig und alleine um die Verbundenheit mit Gott selber. Diese Gemeinschaft untereinander ergibt sich dann zwangsläufig, wenn wir individuell eine Verbindung mit ihm haben. Das hat man ja bei uns gesehen. Jeder Einzelne musste sich für sich selber bekehren, musste den Weg mit Jesus antreten, und wir haben uns hier als Gemeinschaft gefunden, als seine Gemeinde. Leben im Licht ist also sozusagen die fundamentale Voraussetzung, die eine echte Beziehung mit Gott ausmacht. Dadurch ist eine wechselseitige Beziehung zu und mit Gott möglich. Nur dadurch. Johannes stellt in seinen Ausführungen aber auch fest, dass die Gläubigen alles bekennen sollten, was das Licht, also Gott, in ihrem Leben Falsches enthüllt. Er enthüllt ständig etwas, was wir falsch machen. Wir kommen noch dazu. Er stellt also klar, dass wir im Licht leben sollten und nicht gemäß oder in Übereinstimmung mit dem Licht. Das würde nicht funktionieren. Ein Leben in Übereinstimmung mit dem Licht würde sündlose Vollkommenheit voraussetzen und damit dem sündigen Menschen die Gemeinschaft mit Gott praktisch unmöglich machen. Wäre nicht möglich. Johannes weiß als Mensch natürlich ganz genau, dass diese Menschen, wie auch er selber, sündigen und das Blut Jesu uns von aller Sünde reinmacht. Solange der Christ sich dem Licht der göttlichen Wahrheit aussetzt, stehen alle Verfehlungen des Christen unter der reinigenden Kraft des Blutes von Jesus Christus. Allein aufgrund der Erlösungstat unseres Herrn und Heiland Jesus Christus am Kreuz gibt es Gemeinschaft zwischen den unvollkommenen Geschöpfen und ihrem vollkommenen Schöpfer. Zwischen den unvollkommenen Geschöpfen, also wir, und dem vollkommenen Schöpfer, Jesus Gott. Bereits in dem Moment, also nach der Bekehrung, wo ein Gläubiger wahre Gemeinschaft mit Gott erfährt, ist er auch schon der Gefahr ausgesetzt, zu glauben, dass er ohne Sünde sei. Jesus hat mir alles vergeben, jetzt ist alles erledigt, jetzt bin ich sündlos. Das ist ein großer Irrtum. Deshalb warnt der Apostel Johannes im Vers 8 eindringlich vor dieser Selbsttäuschung, indem dass er sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir betrügen uns selbst. In Gottes Wort lesen wir sehr häufig über die Verderbtheit unseres menschlichen Herzens. Es wird sehr, sehr oft dargestellt. Gemeinschaft mit Gott erfordert von uns, dass wir die Wahrheit über uns selber anerkennen, dass wir sündhaft sind, nach wie vor. Wenn ein Christ also leugnet, dass er ein Sünder ist, heißt das, dass er unaufrichtig ist und sich selber betrügt. Die Tatsache, dass sie sich ihrer Sündhaftigkeit nicht bewusst sind, heißt noch lange nicht, dass sie wirklich frei sind von dieser Sünde. Das heißt es absolut nicht. Bei der Bekehrung wird die Sündennatur in uns nicht ausgerottet. Sie ist nach wie vor da. Es wird uns jedoch eine neue göttliche Natur eingepflanzt, die uns die Kraft gibt, mit der in uns wohnenden Sünde siegreich umzugehen. Johannes unterscheidet in seinem Brief, wenn ihr das aufmerksam lest, ich musste das auch genauer lesen, zwischen Sünde und Sünden. Als Sünde bezeichnet er unsere verdorbene, unsere böse Natur von Haus aus. Sünden sind böse Taten, die wir begangen haben und auch weiterhin begehen werden. Doch unser Jesus starb für unsere Sünde und für unsere Sünden. Dafür danken wir ihm und preisen ihn. Im Vers 9 lesen wir dann weiter, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns vor aller Ungerechtigkeit. Ich möchte hier einen kleinen Einschub machen, wo es darum geht, zu versuchen, die Sünde ein wenig zu definieren. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, da könnte man eine eigene Predigt drüber halten. Ich habe es zumindest versucht, es einigermaßen auszuarbeiten. William MacDonald sagt, Sünde ist alles dem Geschöpf Anhaftende, das nicht dem ewigen Charakter des Schöpfers entspricht oder ihm sogar widerstrebt. Sünde richtet sich gegen das Wesen Gottes. Sünde richtet sich gegen das Wesen Gottes. Das steht im Römerbrief 3, Vers 23. Sünde ist das Vergehen gegen alle Maßstäbe Gottes. Sünde können wir als Gesetzlosigkeit gegen Gott definieren. Das steht in diesem ersten Johannesbrief drin, im Kapitel 3, der Vers 4. Sünde ist letztlich alleine gegen Gott gerichtet. Sünde ist die Nichteinhaltung des moralischen Gottesgesetzes im Handeln, im Denken und im Tun. Das Wesen der Sünde liegt also darin, dass sie sich gegen Gott und seine Maßstäbe richtet. Eine weitere Begriffsbestimmung könnte lauten: Sünde ist Übertretung seiner Maßstäbe, Gottlosigkeit, Verbrechen, Gesetzlosigkeit, Vergehen, Unwissenheit, Auflehnung, Bosheit, Zielverfehlung, Abfall, Irregehen, also sich verirren. In Habakuk 1,13 lesen wir: Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben magst du nicht anzuschauen. Sünde ist so schwerwiegend, dass nur der Tod des Sohnes Gottes sie wegnehmen kann. Das steht im Johannesevangelium 1, der Vers 29. Das kennt ihr alle. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus Christus. Um also jeden Tag in Gemeinschaft mit Gott und unseren Mitgläubigen leben zu können, müssen wir unsere Sünden bekennen. Wir müssen sie ins Licht bringen. Als da wären Gedankensünden, Tatsünden, Unterlassungssünden, geheime Sünden, öffentliche Sünden. Einige Beispiele: Gotteslästerung, Gesetzesbruch, unser Stolz, anderen Anlass zur Sünde geben, Ehebruch, Zorn, Fruchtlosigkeit, Zungensünden, Prahlerei, Heuchelei, Entweihung. Wir haben da zuletzt im Lukas-Evangelium gelesen, wo die Menschen eine Räuberhöhle aus der Synagoge gemacht haben. Habsucht, Kleinglaube, verantwortungslose Haushalterschaft, Gebetslosigkeit, mangelnde Loyalität dem Herrn gegenüber und so weiter und so fort. Wir müssen sie vor Gott ans Licht bringen, sie klar benennen, uns gemeinsam mit Gott gegen sie stellen und uns schließlich davon abkehren. Echtes Sündenbekenntnis beinhaltet also auch das Aufgeben bewusster Sünde. In Sprüche 28 im Vers 13 lesen wir: Wer seine Sünden leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das war jetzt die Luther-Übersetzung. Eine andere Übersetzung sagt: Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Der dies tut, kann seine Verheißung in Anspruch nehmen, dass Gott treu und gerecht ist, sodass er uns die Sünden vergibt. Der kann das in Anspruch nehmen. Er hat diese Vergebung zugesagt und auch, dass er bei seinen Verheißungen bleiben wird. Er hat nicht gesagt, irgendwann ist Schluss. Er wird bei seinen Verheißungen bleiben, ewig. Diese Verheißung der Vergebung passiert im stellvertretenden Werk unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, was wir heute bereits gesungen haben, in den Gebeten gehört haben. Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hat für uns bezahlt. Er hat diese Grundlage durch seinen Sühnetod für uns geschaffen, indem er sein kostbares Blut für uns vergossen hat und am Kreuz für uns starb. Stellvertretend für uns, für jeden Einzelnen. Johannes spricht hier in dem Abschnitt des Briefes von einer väterlichen Vergebung, die nicht gleichzusetzen ist mit der richterlichen Vergebung. Da habe ich mir auch erst mal schwer getan, das musste mir auch erst hart erarbeiten. Diese väterliche Vergebung benötigen wir als Heilige, die in Sünde gefallen sind, ein Christenleben lang. Wir bedürfen ihrer ein Christenleben lang. Es ist in Familien zum Beispiel, um ein Beispiel herzunehmen, nichts Außergewöhnliches, dass der Sohn oder die Tochter seinen Vater für begangene Fehler um Vergebung bittet. Nichts Außergewöhnliches. Dadurch wird seine oder ihre Stellung innerhalb der Familie in keinster Weise gefährdet. Der Sohn bleibt weiterhin der Sohn und die Tochter bleibt weiterhin die Tochter des Vaters. Ein Christ, der seinen Vater allerdings nie um Vergebung bittet, kann auch kein Gespür dafür entwickeln, was ihm, also Gott, Kummer bereitet. Der hat kein Gefühl dafür, was Gott nicht mag. In Matthäus 6 lesen wir in den Versen 11 bis 12. Da lehrt uns Jesus und seine Jünger zu beten. Ihr kennt das, das Vaterunser-Gebet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wie geht's weiter? Und vergib uns unsere Schuld. Der Vers 9 richtet sich also nicht an diejenigen, die noch nicht gerettet sind, sondern an Gläubige, die in Sünde verfallen sind. Die richterliche Vergebung bedeutet, dass die Strafe für die Sünde gesühnt ist, wie wir es vorhin gehört haben. Jesus hat für uns gesühnt. Eben durch Jesus, wie ich es vorhin erwähnt habe. Diese Vergebung erhält der Gläubige, wenn er an den Herrn Jesus glaubt. Wenn er umkehrt, Buße tut, ihm nachfolgt und ihm sein Leben übergibt. Diese Vergebung vor dem Gesetz brauchen wir nur einmal. Diese reicht für alle unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden aus. Das ist wieder sehr, sehr beruhigend zu wissen. Man nennt sie so, weil sie von Gott als Richter gewährt wird. Durch Jesus haben wir in dieser Sache Frieden mit Gott erlangt, mit Gott, dem Vater. Wenn wir also unsere Sünden bekennen und seinem Wort glauben, dann ist Gott immer wieder bereit, uns zu vergeben. Wir müssen unsere Sünden bekennen und ans Licht bringen. Vers 10. Ein Gläubiger, der sündigt, darf seine Sünde nie leugnen, wenn er sich ihrer bewusst ist. Er darf sie nicht leugnen, da er sonst Gott durch sein Wort zum Lügner macht. Gott hat uns das alles mitgeteilt. Wenn wir also durch Gottes Wort erkennen, dass es Sünde ist, was wir getan oder auch unterlassen haben, was wir nicht getan haben, so sollten wir sie eingestehen und ihn aufrichtig um Vergebung bitten. Daraus können wir also ableiten, dass wir auch in der Nachfolge Sünden begehen werden. Wir sind nicht sündlos. Diese aber von dem Vater bringen dürfen, der Vergebung schenkt. Wenn wir durch Gottes Wort mit unserer eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert werden, dann sollen wir diese offen eingestehen und keinesfalls abstreiten. Wie ist das zu verstehen? Wenn wir also in diesem Zusammenhang unsere Sünden leugnen, obwohl Gottes Wort uns eindeutig darauf hinweist, machen wir dadurch Gott, wie gesagt, zum Lügner. Derjenige, der seinem Wort widerspricht, ist dabei, es zu verwerfen und räumt dadurch Gott nicht den richtigen Stellenwert in seinem Christenleben ein. Der müsste nochmal überdenken, wie er unterwegs ist. Ein Bruder hatte mir einmal berichtet, dass er bewusst Sünden immer wieder begeht und dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen hat. Das hat mich sehr irritiert. Bei solchen Aussagen müsste man dann hinterfragen, ob derjenige wirklich die notwendige Gotteserkenntnis hat, wenn es ihm so gleichgültig ist. Wenn er jedoch gesagt hätte, er kämpft immer wieder gegen diese Sünden an, doch es gelingt ihm immer noch nicht, sich davon zu befreien, obwohl er diese bekannt und Gott um Hilfe gebeten hat, so hätte diese Aussage eine ganz andere Qualität, da er gewillt ist, davon abzulassen. Und zum richtigen Zeitpunkt wird der Herr es ihm schenken. In Kapitel 2, Vers 1 heißt es dann weiter, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er spricht die Jünger mit nahezu väterlicher Sorge an, da er sie mit Kinder anspricht. Ich finde das so schön, er spricht sie mit Kinder an. Das griechische Wort in diesem Zusammenhang lautet Technia. Was denkt ihr, was das in der Übersetzung heißt? Neugeborene, ich fand das so schön. Neugeborene, Wiedergeborene, Neugeborene. Dieser Begriff kommt in seinem Brief 7-mal vor. Das war ihm so wichtig. Johannes ist sich der Realität der Sünden unter den Heiligen bewusst. Daher versichert er ihnen, dass sie einen Fürsprecher beim Vater haben, Jesus Christus, wie vorhin bereits öfter erwähnt. Er ist sich dessen sicher, dass keiner von ihnen vollkommen ist, kein einziger, nicht einer, und sie alle der Hilfe des Fürsprechers bedürfen. Alle, ohne Ausnahme, auch er. Hier lesen wir also von den vollkommenen Maßstäben Gottes für sein Volk. Gott setzt uns vollkommene Maßstäbe. Puh. Und entsprechend auch seine Vorkehrungen. Also er hat schon Vorkehrungen getroffen, weil er weiß, das werden wir so nicht erfüllen können. Er hat Vorkehrungen dafür getroffen, falls wir versagen. Und wir versagen nahezu täglich. Ich zumindest. Gott kann Sünde nicht im geringsten gutheißen. Gott hasst die Sünde. Gott ist, ja, daher setzt er uns das Ziel der Vollkommenheit. Er setzt uns das Ziel. Wie ein Marathonläufer, der nicht gut trainiert hat, aber der hat das Ziel, den Marathon vielleicht zu beenden. Und wenn er unterwegs irgendwo stecken bleibt, vielleicht gibt ihm jemand was zu trinken oder hilft ihm auf oder er kriegt irgendeine Pille, die ihm hilft, 42 Kilometer weit zu laufen. Wenn wir jedoch versagen, was sehr häufig vorkommt, dann haben wir einen Beistand beim Vater. Jesus, der sich für uns einsetzt. Einfach beruhigend zu wissen. Ein besonderer Aspekt in diesem Abschnitt ist die Tatsache, dass es nicht heißt, wir haben einen Fürsprecher bei Gott, sondern beim Vater. Das ist etwas Wunderbares, dass wir Vater zu ihm sagen dürfen. Er bleibt auch dann noch unser Vater, wenn wir sündigen. Wie das vorhin das Beispiel mit Sohn und Tochter. Durch die Begehung der Sünde wird die Gemeinschaft mit ihm zwar beeinträchtigt. Gott gefällt das nicht. Die Gemeinschaft ist irgendwo beeinträchtigt. Doch das Verwandtschaftsverhältnis bleibt weiterhin bestehen mit ihm. Wenn jemand wiedergeboren ist, wird er zu einem Kind Gottes und ab diesem Zeitpunkt ist Gott sein Vater. Eine Geburt, in dem Fall die Wiedergeburt, kann nicht mehr ungeschehen gemacht werden. Denjenigen, die Jesus vertrauen und ihm nachfolgen, ist das ewige Leben sicher. Das lesen wir in Johannes, Evangelium 3, 16. Ihr kennt das alle, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wenn die Gläubigen jedoch, wie erwähnt, versagen, ist Jesus derjenige, der sich für sie einsetzt und sich um die Wiederherstellung beim Vater bemüht. Wir haben einen Fürsprecher. Wenn also der listige Satan eine Anklage gegen einen Gläubigen vorbringt, wenn er uns anklagt vor Gott, verweist Jesus auf seine vollendete Heilstat auf Golgatha und kann sagen, das geht alles auf meine Rechnung. Ich habe bereits dafür bezahlt, für euch. Ich finde das so tröstlich. In Vers 2,2, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, für alle, für jeden einzelnen Menschen auf Erden. Von Alaska bis Feuerland, von China bis Neuseeland, bis zu uns her. Jesus ist also nicht nur der Beistand und Fürsprecher für uns, sondern auch der Sühner, wie vorhin erwähnt, für unsere Sünden. Er hat am Kreuz für uns bezahlt. Er hat den Schuldbrief zerrissen, ein für alle Mal. Wir brauchen diese Heilstat nur annehmen. Durch seinen Kreuzestod hat er uns von der Sündenlast befreit. Ein für alle Mal. Einmalig. Und uns dadurch in die Gemeinschaft mit Gott zurückgebracht. Wir waren getrennt von Gott. Er hat dafür gesorgt, dass wir wieder Frieden mit Gott haben, da wir durch die Sünde von ihm getrennt waren. Jesus hat sozusagen jedes Hindernis aus dem Weg geräumt. Er hat jedes Hindernis, das uns von Gott getrennt hat, aus dem Weg geräumt. Jedes einzelne, weil es die Gemeinschaft mit dem Gott, dem Vater, im Wege stand. Er hat den Weg freigemacht, indem er sein teures Blut für uns vergossen hat. Johannes war es auch wichtig, niederzuschreiben, dass dieses vollkommene Opfer nicht nur für unsere Sünden gilt, sondern auch für die der ganzen Welt. Es heißt jedoch keinesfalls, dass dadurch die ganze Welt automatisch gerettet ist, in keinster Weise, sondern bringt zum Ausdruck, dass diese Heilstat Jesu ausreichend ist. Diese Heilstat von Jesus reicht aus für alle Menschen auf dieser Erde. Sie ist ausreichend für alle, um alle Menschen retten zu können, wenn sie es wollen. Es ist jedoch nur für diejenigen wirksam, die ihr Vertrauen ganz auf ihn setzen und sich dieser Gnade auch bewusst sind. Für dieses wirksam und gültig. Dadurch können wir das Evangelium, die frohe Botschaft, in der ganzen Welt verbreiten. Jesus hat dieses Opfer für die ganze Menschheit vollbracht. Es ist einfach tröstlich zu wissen. Der Einzige, der rettet, ist Jesus Christus. In keinem anderen ist Heil, außer in ihm. Er allein ist das Tor, die Brücke zum Vaterhaus im Himmel. In Vers 3 nennt uns Johannes die Kennzeichen derer, die zur wahren Gemeinschaft mit ihm gehören. Er beschreibt dies in dreierlei Hinsicht. Es sind dies die, die seine Gebote halten, wie wir es gelesen haben. Seine Gebote zu halten bedeutet, seine Lehren in der Schrift zu gehorchen. Und wenn man abdriftet, um Vergebung zu bitten. Wie gesagt, sein Wort zu halten, dies bedeutet, dass wir nicht nur seinem Wort gehorchen, sondern auch das Verlangen haben, Dinge zu tun, die ihm wohlgefallen. Wir müssen das Verlangen haben, demütig zu sein, sanftmütig zu sein, treu zu sein, barmherzig zu sein, unsere Nächsten zu lieben und so weiter und so fort. Drittens, wandeln, wie er gewandelt ist. Bedeutet, dass er uns den vollen Maßstab Gottes für sein Volk zeigt, wie ich vorhin bereits erwähnt habe. Also so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wir sollten es zumindest versuchen. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Das haben wir bereits vorhin gehört. Wenn jemand meint, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und hält seine Gebote nicht, beziehungsweise ist nicht bereit, von Gewohnheiten abzulassen, der ist in den Augen von Johannes jemand, der nicht die Wahrheit sagt. Ist also, wie wir es vorhin bereits gehört haben, ein Lügner. In dem ist also die Wahrheit nicht. Er hat sozusagen den Kontakt zur geistlichen Realität verloren. Einfach ausgedrückt, er macht Gott sich und anderen etwas vor. Er macht Gott, anderen und ganz besonders sich etwas vor. Er betrügt sowohl sich selber als auch Geschwister und ganz besonders Gott. In Vers 5 lesen wir, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Dies bezieht sich nicht auf unsere Liebe zu Gott, sondern auf seine Liebe zu uns. Gott ist die Liebe, Gott liebt uns. Denn Gott ist die Liebe und durch unseren Gehorsam ihm und seinem Wort gegenüber kommen wir eben durch diese Liebe und seine Gnade zum Ziel. Vers 6 haben wir gelesen, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Jeder, der dies sagt, sollte auch wandeln, wie unser Herr Jesus gewandelt ist. Sein Leben wurde uns in den Evangelien vorgestellt. Es steht alles drinnen, wie er unterwegs war, wie er war. Er ist dadurch für uns zum Vorbild geworden. Bestimmt gibt es Geschwister, die jetzt sofort sagen würden, dieser Maßstab ist für mich viel zu hoch, das kann ich nie erreichen. Hat da gar nicht Unrecht. Dies können wir natürlich nicht aus eigener Kraft schaffen. Das geht nicht. Doch durch die Kraft und die Wirkung des Heiligen Geistes sind wir dazu befähigt worden, dieses Leben so führen zu können. Wir haben die Befähigung, so zu leben, indem Jesus in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir Jesus unser gesamtes Leben anvertraut und übergeben haben, hilft er uns dabei, diesen Weg auch gehen zu können. Und wenn wir stolpern, ihm unsere Sünden bekennen, hilft er uns wieder auf. Er reicht uns die Hand, er hilft uns wieder auf. In 7 bis 10 kommen wir zu einem weiteren und letzten wichtigen Abschnitt, wo es um die Liebe zu Geschwistern geht. Ganz, ganz wichtig. Dies ist ein weiteres wichtiges Kennzeichen für den Gläubigen. Die Liebe zu seinen Geschwistern. In Vers 7 schreibt der Apostel, dass er ihnen kein neues Gebot aufstellt, sondern ihnen schreibt, dass es ein altes Gebot ist, welches Jesus sie von Anfang seines irdischen Dienstes gelehrt hat. Er hat sie darin unterwiesen. Liebet einander, hat er uns sogar befohlen. Es blutet einem das Herz, wenn man vereinzelt unter Geschwistern sieht, wie sie miteinander umgehen. Mir auch schon passiert. Da herrscht Zank, Zwist, Besserwisserei, Rechthaberei und noch viele andere unschöne Dinge, wo man sich fragen muss, wo die Liebe bleibt, die Jesus uns ans Herz gelegt hat. Es gibt auch Streitigkeiten, die nicht bereinigt wurden und wo keine Vergebung erfolgt ist. Der Herr hat uns vergeben. Wir sind oft nicht in der Lage, unseren Geschwistern zu vergeben. Man trägt dies oft unvergeben mit sich herum. Und jedes Mal, wenn man den Bruder, die Schwester sieht, kommt es einem wieder hoch. Ist das Liebe? Es ist nicht bereinigt. Es belastet den Umgang miteinander. Genauso wie Sünde den Umgang mit Gott belastet. Da muss man sich dann die Frage stellen, was uns in dieser Hinsicht von der Welt unterscheidet. Die ist genauso. Wo bleibt die Liebe? Es gibt bestimmt Situationen, wo man einfach mal darüber schlafen sollte, wobei es in der Bibel steht, dass man es nicht tun sollte. Aber ich mache das mal unter Anführungszeichen. Man sollte mal darüber schlafen. Doch es muss unter Geschwistern in Liebe bereinigt und vergeben werden. In Liebe bereinigt und vergeben. Sonst trägt man unnötigen Ballast mit sich herum, der wie ein Rucksack ist, der immer schwerer wird, je länger man ihn trägt. Und auf den Berg geht, man sieht das Gipfelkreuz und der Rucksack wird immer schwerer. Der wird wahrscheinlich schwerer, wir werden schwächer. An der Liebe untereinander soll man uns erkennen. Daran sollte man uns erkennen. Und dadurch sollten wir uns von der Welt auch unterscheiden. Einer der Aspekte. Daher mein Appell, wenn ihr solche Last mit euch herumschleppt, gebt sie ab. Tut Buße. Bittet den Herrn und denjenigen um Vergebung. Ihr werdet sehen, dass es beiden Seiten, allen drei Seiten gut tut. Es befreit, Lasten fallen ab. Man begegnet sich wieder ganz anders. Es hat durch diese gelebte Liebe eine ganz neue Qualität, durch diese gelebte Liebe. Der Herr Jesus hat es uns vorgemacht, als er auf der Erde war. Dieses Gebot war sozusagen in ihm. Gott, Jesus, ist die Liebe. Er hat es den Jüngern nicht nur gesagt, sondern vorgelebt. Er hat es ihnen gezeigt. Er allein ist unser Maßstab. Wir als Christen sollten dieses Gebot der Liebe nun verkörpern, indem wir einander lieben. Ohne Vorbehalte. Wir dürfen die Finsternis verlassen und gemeinsam auf dem Weg in den Himmel mit diesem Licht leuchten. Christus als das wahrhaftige Licht hat es uns eindrücklich vorgemacht. Dreht das Licht mehr und mehr auf, wie mit einem Dimmer. Ihr kennt das alle, man kann das heller und dunkler drehen, mit dem man das Licht noch mehr zum Leuchten bringen kann. Dreht ihn auf und nicht zurück, dass es immer heller wird. Ich möchte zusammenfassen. Erstens, Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Zweitens, wir sollen im Licht wandeln. Drittens, wir dürfen uns nicht selber betrügen, indem wir sagen, wir wandeln im Licht, tun es aber nicht. Viertens, wir dürfen uns vor allem selber nichts vormachen, indem wir sagen, wir haben keine Sünde. Das gibt's nicht. Fünftens, wir dürfen unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Sechstens, wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei Gott, Jesus. Siebtens, er hat sowohl für unsere Sünden als auch für die der ganzen Welt bezahlt. Es ist bereits erledigt, es ist vollbracht. Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat die Sünde bereinigt und ist auferstanden. Achtens, wir sollen leben, wie er gelebt hat. Neuntens, wir sollen unsere Geschwister lieben. Dadurch bleiben wir im Licht. Ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin im Licht wandeln, weil Gott Licht ist. Und denjenigen, die noch in der Finsternis sind, dass auch für sie bald dieses freudige Licht leuchten mag. Amen.